Attention.
Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Tennis. Die Daily Nuggets. Jetzt.
Mindestens einen Versuch starten der Tennisprophet Andreas Durieux und ich noch in dieser Tennissaison 2025, die ja eigentlich schon die Tennissaison 2026 ist, schön langsam. Um ein bisschen über den ehemals weißen Sport zu plaudern. Servus, Andi.
Servus, lieber Jens. Servus zu Hause. Ja, schön, dass wir uns wieder einfinden. Vielleicht geht es ja noch einmal. Aber wir wollen es auch nicht übertreiben andererseits. Also, was haben wir vor, mein Lieber?
Naja, aktuell und ein Blick zurück. Also heute beim Laufen haben wir gedacht, wer war überhaupt zum Beispiel eine Rivalin von Steffi Graf? Und ich bin eigentlich nur auf einen Namen gekommen, aber möglicherweise hast du mehr. Dazu kommen wir ein bisschen später. Lass uns aktuell anfangen. Und ganz aktuell hat Lerner Tieren die Next-Gen-Finals in Jeddah gewonnen. Diese Veranstaltung wird es im nächsten Jahr vielleicht noch geben. Wenn ja, ganz sicher nicht in Jeddah. Wie viel hast du gesehen davon, Andi? Was hat dich abgeholt? Was wirst du deinen Enkel noch davon erzählen?
Nix. Ich glaube, ich erlebe meine Enkel vielleicht nicht. Aber ich hätte auch so wenig zu erzählen. Es ist ein bisschen, du weißt, ich bin gern ironisch. Ich versuche nicht zu sarkastisch zu sein. Aber man hat sowohl... jetzt hätte ich fast gesagt, in St. Anton, in Ischgl, als auch in Jeddah blendend verstanden, das Publikum abzudunkeln. Vielleicht deswegen, weil es nicht allzu gut besucht war. Mehr sage ich jetzt einmal nicht dazu. Ich habe nicht sehr viel gesehen. Ich habe mich gezwungen, etwas anzuschauen, aber es war mir so fad. Also es ist mit diesem, ich verstehe dieses System zwar besser, dass dort gezählt wird, als die UTS-Geschichten mit diesen, wo man dann auf den Bumper haut oder wie das heißt, oder Buster, ja, und dann irgendwelche Zusatzboni bekommt, wenn ja oder nein, obwohl das schon aus ist, wird dort weitergespielt. Aber das war ja nicht die Sache. Also ich freue mich, ich finde, es hat der Richtige gewonnen, nämlich der Lerner Tien. Was kann man von ihm lernen? Das ist die Frage. Er selber hat gelernt, weil er hat ja im letzten Jahr, glaube ich, im Finale verloren. Gegen den Fonseca, der nicht mehr mit dabei war. Mir persönlich hat gefehlt ein richtiger Reißer. Vielleicht ist es auch dir so gegangen, den Team kennen wir jetzt schon. Auch sein Nahverhältnis zum Herrn Chang. Der Herr Blocks war mir ein Begriff, ich habe ihn aber noch nicht so oft spielen gesehen. Und da ist mir eingefallen, es gibt ja fast einen Namensvetter von ihm, nämlich der Ruben Block, der ist der Leadsänger von Triggerfinger, wer es nicht kennt, ist zum Beispiel. Singen die I follow you. Da, 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 ja. Also aber nur also eine Coverversion quasi. Ja. Das ist deren berühmtester Hit. Ja, ich weiß nicht, braucht man das länger, Jens? Also nicht Max Angel, aber diese Veranstaltung.
Das kommt, glaube ich, darauf an, ob die ATP damit Geld macht. Weil wenn die ATP mit irgendwas Geld macht, dann wird es die Veranstaltung länger geben. Dass jetzt Saudi-Arabien aussteigt als Veranstalter, ist in dieser Hinsicht wahrscheinlich keine gute Nachricht, weil man kann es ja nicht nach Italien zurückschieben, weil wer sich erinnern kann, es ist ja nicht so, die Next-Gen-Finals hat es davor in Mailand gegeben und da war es auch nicht so, dass man die Tribünen im hellsten Licht hat erstrahlen lassen, weil auch da waren nicht so viele Leute. Ich bin gespannt, wo es hinwandert. Ich habe mehr gesehen. Mir taugt das irgendwie mit dieser Einzellinie, also dass nur mit der Einzellinie gespielt wird. Das hat einmal irgendwie andere Anmutung. Mich hat es gefreut, wenn der Justin Engel ein bisschen mehr gewonnen hätte. Ja, war ja, also dass der Engel gegen Basavaredi noch nicht gewinnt. Ich glaube, er wird, wenn die beiden sich treffen, auf der großen Tour gegen den nicht mehr so oft verlieren. Aber ansonsten, ja, richtiger Sieger, muss man natürlich sagen. Lerner Tieren hat sein erstes Match gegen Rafael Joda verloren, oder Joda, oder wie man den ausspricht. Und genau gegen den hat der Joel Schwärzler im vergangenen Jahr bei den Junioren in Roland Garros gewonnen. Und jetzt ist meine Frage, Andi, wo ist der Joel? Ich meine, ich weiß, er ist, glaube ich, nein, er ist nicht so alt. Er hätte sich in diesem Jahr noch qualifizieren können. Wo ist der Joel? Weißt du das vielleicht? Und wenn nicht, dann können wir gleich zum nächsten Thema kommen.
Ich weiß genau, wo er sich örtlich befindet. Man hat sich ja getrennt von diesem spanischen Management. Das, vielleicht erinnert ihr euch noch, er ist ja von Melzer oder vom ÖTV auch damit quasi, hat sich quasi doch sehr Hals über Kopf getrennt, so zumindest ausgeschaut, und ist dann gegangen, ich glaube, ein gutes Jahr da zum Gallo Blanco nach Spanien, was wenige verstanden haben. Der Blanco ist natürlich mit seiner Agentur mehr ein Manager, als dass er noch spielerische Akzente hätte. Ich habe das damals schon nicht verstanden. Und wie man sieht, hat es auch nur ein Jahr gehalten. Und jetzt, zu meiner Verblüffung, wird trainiert, nämlich in Kitzbühel oder kurz vor Kitzbühel, der Lerchenhof. Wer es kennt, das ist ein 5-Stern-Resort. Wenn man kommt von der Seite, also von Wien anfahren, in der Viertelstunde vor Kitzbühel. Und dort hat sich der Herr Hipfel eine sogenannte Akademie aufgebaut und in Kohli seinerzeit schon trainiert und so. Und auch mit diesem jungen Schweizer, den Namen habe ich jetzt gerade nicht
am Radar, der aber
ganz gut wird. Danke dir, ganz genau richtig. Ob das noch aktuell ist, weiß ich nicht. Ich sehe jetzt immer schwer vor. Und ich sehe natürlich auch den Nico Hipfel als seinen Cousin. Also die sparen dort quasi jeden Tag. Aber es gibt keine Wettkämpfe. Warum, darfst du mich auch nicht fragen? Ja, ich wäre ja auch nicht, ich bin jetzt dann vielleicht in Kitzbühel, du ja auch, aber es pressiert nicht so, dass ich jetzt dort eindringe und den Hipfel unbedingt frage, was mit Schwärzler ist oder umgekehrt. Also, das ist mein Wissensstand, warum der nichts spielt und dass man natürlich schon länger erwartet hatte und so. Aber da sieht man auch diese Zweischneidigkeit, ja. Wenn es immer heißt, na ja, also ich finde schon, dass der zu viel gehypt wurde. Das liegt jetzt auch an den Resultaten. Andererseits an Vergleichsresultaten wiederum besteht noch Hoffnung. Man weiß ja nie, wann geht wem der Knopf auf. Ja. Es ist nur irgendwie, ich bin mir nicht sicher. Also will jetzt auch nicht viel sagen, aber ob er dort groß explodieren kann in diesem Umfeld, da ist für mich ein großes Fragezeichen dabei. Das wird überhaupt ein schwieriges Jahr werden für den noch immer sehr jungen Herrn Schwärzler.
Ja, also ich glaube, dass der Kohli auch wieder dort ist, nach allem, was ich gehört habe, weil der Kohli sich ja von Justin Engel getrennt hat oder umgekehrt, und der Kohli ist jetzt zu seinem Ex-Coach Markus Hipfel. Er hat ja noch eine Wohnung in Kitzbühel, der Kohli, und ist dort jetzt am Start. Und das ist natürlich, das ist ein guter Mann, der Kohli, der auch keine Gefangenen nimmt beim Training, und da ist Intensität dahinter. Und ja, also da sind wir schon quasi beim Thema, nämlich, dass sich Trainer von ihren Schützlingen trennen oder dass sich neue Paare ergeben. Jetzt haben wir gesehen, Nishesh Basavaredi, der gegen Justin Engel gespielt hat, hat jetzt, und das finde ich eine wunderbare Kombination, hat jetzt Gil Servara in seiner Box. Das finde ich passt wirklich gut, weil Basavaredi ja irgendwie den Medvedev-Stil pflegt. Den Ball einmal öfter ins Feld spielen, lästig sein. Medi hat früher mal einen super Aufschlag gehabt, das passt, Haken dran. So, dann hat sich eben Justin Engel getrennt von Kohli oder umgekehrt. Und Justin Engel war jetzt mit der Michael Kohlmann vor Ort, aber der wird den Ulf Fischer dann als Coach haben. Und dann natürlich die größte Nachricht, nach 7 Jahren trennt sich Grigor Dimitrov von Dani Valverde. Okay, das war die zweitgrößte Nachricht. Die größte war natürlich, Carlos Alcaraz und Juan Carlos Ferrero trennen sich. Ich habe das am Donnerstag mit dem Stefan Hempel schon ein bisschen angerissen. Seitdem sind neue Informationen dazugekommen und ich weiß nicht ganz, was ich daraus machen soll, Andi. Weißt du's?
Naja, ich kann da meine Vermutungen mitteilen. Ich möchte auch nicht unerwähnt lassen, du hast eh schon alle gesagt, auch die mir bekannt sind, aber wenn man ganz akribisch sein möchte, könnte man auch noch den Managementwechsel von der Frau Osaka erwähnen. Ja, wenn das überhaupt interessant ist. Ich glaube nicht so, aber wie du sagst, es dreht sich da ein Karussell und keiner weiß so recht warum, und es kommt für viele aus dem Blauen. Und hier scheint es mir, um mit dem prominentesten Fall beginnen zu wollen, natürlich, man hat es ja auch gelesen, nicht nur zwischen den Zeilen, Ferrero wollte klar weitermachen, aber anscheinend hat man sich, und da muss man jetzt 2 Sachen wissen, die sind sehr gut miteinander und mögen sich auch. Ich glaube, dass das weniger von diesen beiden ausging, nämlich namentlich Alcaraz und Ferrero. so, weil es ja auch keinen Grund gäbe, es ist ja Erfolg da und alles, aber natürlich der Herr Vater Alcaraz ist ein sehr starker Vertreter, der auch auf die Marie schaut und das Management auf der anderen Seite. Daher ohne viele Haare, dessen Namen ich nicht weiß, der ist aber eher oft dabei, auf der Tour und so, der also da eigentlich die Geschicke und das Management leitet, hat durchklingen lassen, also man hätte nur quasi 2 Tage Zeit gehabt, sich das anzuschauen. Und irgendwie dürfte dann Ego auf Ego geprallt sein. Ich glaube eher von den Leuten im Hintergrund. Und auf einmal stehen die beide jetzt quasi einfach da und keiner weiß, warum. Also das ist meine vage Vermutung. Ich glaube, soweit kann man sagen, dass da keine Unstimmigkeiten waren zwischen den beiden, auf die es ja eigentlich ankommt. Und auch nicht, dass der Herr Alcaraz sich irgendwo stehend gesehen hätte, dass er jetzt braucht, einen weiterentwickelt, zu dem müsste es ja auch dann schon wen geben, wo er sagt, ja, also das, der oder der ist der große Alpha-Mann, mindestens Becker, wenn nicht McEnroe oder sonst wer, ja. Also ich rede jetzt so ins Blaue, aber das ist ja auch nicht der Fall. Also doch, das finde ich schade, dass da wieder mal anscheinend das Geld entschieden hat, ja. Und mir hat das auch sehr harmonisch gewirkt, man muss es ihm lassen. Also ich würde jetzt da nicht, ich habe ja schon wieder gelesen, es gibt ja Leute, die wirklich lustig sind, wo es geheißen hat, naja, dem wird es jetzt so gehen wie dem Team ohne Presnik. Also das glaube ich bei weitem gar nicht. Und es ist ja auch so, dass der Herr Thiem erst nach dem Presnik seinen größten Erfolg erzielt hatte. Das haben die leider auch vergessen. Also da gibt es viele andere Gründe, aber ich finde es schade, weil ich glaube, dass die sich auch sehr gut ergänzt haben und wen als eine frühere Nummer 1 noch dazu aus dem eigenen Land findest denn als besseren Mann an deiner Seite.
Na gut, ich hätte schon einen Vorschlag. Jemand, den du sehr, sehr geschätzt hast, aber ich glaube, der hat 2 kleine Kinder zu Hause und keine Lust, auf Tour zu gehen. Und ich weiß auch nicht, ob Rafael Nadal tatsächlich, was wäre das für eine Kombination natürlich, aber passt es auch zusammen? Ja, das ist die Frage. Die sind vom Alter her, sind sie sich viel näher als Ferrero und Alcaraz. Ich weiß ja noch, ich war ja netterweise bei den French Open, bei der Verabschiedung von Rafa dabei und da hat ja jeder so ein T-Shirt bekommen, damit das ganze Stadion im selben T-Shirt war. Und da sind ja Ferrero und Alcaraz Schulter an Schulter auch noch drin gesessen. Also der Einzige, der mir einfallen würde, wäre Nadal, aber warum soll Rafa, der jetzt endlich diesem Wahnsinn entkommen ist, mit 40 Wochen pro Jahr unterwegs zu sein, warum soll der auf Tour gehen? Ja? Also der wird mir einfallen, aber das...
Das ist eine gute Idee.
Ja, ist nicht von mir. Ich habe es irgendwo gelesen, habe mir gedacht, das
ist schon. Ist ja wurscht, aber ich habe das noch nie gehört und das wäre mir selber gar nicht eingefallen. Aber ich gebe gleich zu bedenken, mir ist in der Sekunde, als du es erwähnt hast, der Hans Krankl eingefallen. Warum ist mir der eingefallen? Weil natürlich der Krankl auch so ein Typ, weißt du, als Spieler völlig sensationell, eigenständig und nicht nachzuahmen quasi, so wie der Rafa, aber was hat denn der Rafa als Trainer für irgendeine Erfahrung, auch nur strategisch und würde das überhaupt, also auch da bin ich bei einem klaren Nein, aber das, die Idee ist natürlich fantastisch und ich glaube auch, dass das am Anfang ja nichts anderes bedürfte, als vielleicht da oder dort kleine Korrekturen und so wie es der Boris gemacht hat auch manchmal beim Djokovic und dieses tägliche Training leitet eben der andere, der jetzt auch weitermacht. Stellvertreter oder wer auch immer, das ist jetzt nicht der große Punkt, aber das gefällt mir natürlich sehr gut, vor allem auch, du hast recht, weil es super zusammenpasst und das wäre so quasi der definierte Nachfolger und der Mentor führt ihn weiter. Das, für mich wäre das fantastisch. Yes. Ja. Aber ich weiß nicht, also da kann man natürlich jetzt strategisch, da kannst nicht viel sagen. Ich glaube aber nicht, wie du sagst, der Rafa, der wird sich die Reiserei jetzt nicht antun wollen.
Ja. Samuel Lopez wird im Team bleiben. Er ist ja gemeinsam mit Ferrero zum Coach des Jahres ausgezeichnet worden. Und ich bin ja, wie gesagt, Alcaraz Ultra, nicht vom Vater, sondern nur vom Sohn. Ich bin auch gespannt, weil es ja immer heißt, das hat es ja bei den Williams Sisters auch geheißen, und jetzt finden wir schon langsam hoffentlich den Übergang zum Frauentennis. Das hat ja keiner geglaubt, als Venus da war und dass es immer hieß, ja, wartet mal, bis die jüngere Schwester kommt, die ist noch besser. Da haben wir auch gedacht, ja, wie wird die besser sein? Sie war dann doch besser, wie sich herausstellt. Und na gut, es gibt auch einen jüngeren Alcaraz-Bruder, der auch ziemlich gut sein soll, aber der muss erst einmal 6 Grand-Slam-Titel wie der Carlos gewinnen. Ja, Wir sind stehen geblieben vergangene Woche bei Boris Becker mit seinen Rivalitäten und mein Vorschlag ist, dass wir genau in dieser Zeit ansetzen, aber pardon, auf Seiten der Frauen, Andi. Und natürlich fällt einem da als erster der Name Steffi Graf ein. Und ich habe mir heute beim Joggen im wenig herausragenden Volzberg gedacht, es gibt genau eigentlich für mich nur eine Rivalin von Steffi Graf, die auf Augenhöhe gespielt hat und die auch, ja, die vielleicht sogar um eine Nuance besser gewesen wäre. Vielleicht.
Naja, darf ich raten, das ist nicht schwer. Also vielleicht Navratilova.
Nein. Ja? Das ist natürlich Monica Seles.
Über die Jahre.
Nein, das ist Monica Seles. Monica Seles ist.
Später.
Ja, das.
Ja, ja, aber später. Das ist ja interessant. Lass mich ein bisschen ausholen. Du wolltest das zwar kürzer machen. Also für mich waren zu Beginn, da waren wir Margaret Court, Billie Jean King, Yvonne Goolagong und dann aber auch schon Evert Navratilova, lange Rivalitäten. Ja. Übrigens 29-22 für Navratilova über die Jahre. Dann Graf Navratilova 9-9, aber die wichtige ein Match hat, glaube ich, die Steffi gewonnen und das war auch schon so. Und man weiß ja, wie lang die Navratilova gespielt hat. Ja. Dann war natürlich auch Graf Sabatini nicht zu unterschätzen. 29-11 für die Steffi. Das einzige, der einzige große war also US Open 1990 für die Sabatini. Und dann Seles deswegen für mich nicht, weil natürlich die nicht so oft gespielt haben. Aber es war natürlich die einprägsamste Rivalität, da hast du schon recht. Weil auch diese Spielstile und alles ganz unterschiedlich war. Und die Monika ist ja dann leider von diesem Attentäter außer Gefecht gesetzt worden. Aber 10-5 im Head-to-Head für die Steffi Graf. Ich habe mir auch gedacht, dass die viel länger und auch viel härter gekämpft hätten. Und leider nach dem Attentat war es halt dann vorbei. Da sind sie auch noch ein paar Mal aufeinander getroffen. Aber da ist die Monika nie wieder so gut geworden wie vorher. Und danach sind wir eh schon quasi bei den Williams Sisters, da könnte man noch sagen Sharapova, aber nur einmal, wie wir wissen, bei dem Wimbledon-Sieg oder 20-2 für die Serena und beim Schwestern-Duell 19-12 für die Serena. So viel mehr habe ich mir jetzt nicht mehr herausgeschrieben, Jens. Ja, und dann ist es eh traurig, weil für mich hört es auf mit dem Williams-Rivalität danach ist man gar nicht mehr so einprägsam in Erinnerung bis jetzt.
Ja, also gut, in der Jetztzeit angekommen, müsste man da mal schauen, wie oft hat die Swiatek gegen die Sabalenka gespielt, aber das ist halt irgendwie, früher mal war mehr Lametta, hat man glaube ich gesagt. Und das ist halt einfach Graf gegen Navratilova, auch aufgrund des Altersunterschieds, auch aufgrund des komplett unterschiedlichen Spielstils, mit Graf mit dieser Vorhand und mit dem Rückhand-Slice meistens mit dieser unfassbaren Beinarbeit und auf der anderen Seite Navratilova, die halt dann ans Netz vorgekommen ist, unglaublich guten Volley gespielt hat, die Ballwechsel abgekürzt hat. Das hat irgendwie mehr gegriffen. Und bei der Serena muss man sich ja auch fragen, ja, wer ist die große Rivalin? Und da war ja, wie du sagst, 20-2. Und dieser 2004 war es, wo sie in Wimbledon verloren hat gegen die Sharapova. Das muss aber das muss ein Tritt in den Unterleib gewesen sein, wenn sie ein Mann gewesen wäre. Und da wird sie sich gedacht haben, gegen dich verliere ich nie mehr in meinem Leben. Und das hat die Sharapova dann auch einmal in New York gesagt. Nein, die Julia Görges haben wir mal gefragt. Das war ganz spät dann in der Karriere von Sharapova und von der Serena. Und da waren wir mit Julia Görges bei den US Open Pressekonferenz, einen Tag vor diesem Match. Und dann fragen wir Julia, was glaubst du, wie es morgen ausgehen wird? Und Julia hat sinngemäß gesagt, also keine Chance für die Sharapova, weil Serena, immer wenn es gegen Maria geht, dann ist die übers ganze Spiel eben zu 100% da. Dann leistet sie sich keinen Hänger. Das ist so ein Anliegen, dass sie gegen die nicht verliert. Und das hat sie halt durchgezogen bis zum Ende. Und das Schöne ist jetzt, finde ich, das Schöne ist, dass es eben darin gemündet ist, dass Serena Williams die Rede bei der Einführung von Maria Sharapova in die International Tennis Hall of Fame gehalten hat. Das finde ich schon nett eigentlich. Das, da menschelt's, das gefällt mir.
Ja. Ich möchte noch eines sagen, um was zu untermauern. Das ist jetzt nichts mit den Rivalitäten, aber die Dominanzen, die es da gegeben hat. Schon Margaret Court hat gehabt in einem Jahr 102 Siege bei 5 Niederlagen. Navratilova 86 zu 1 Graf, 86 zu 2. Also das waren schon Dominateurinnen, oder wie sagt man da, um es richtig zu finden?
Ja, also Dominä. Dominä, vielleicht wenn Domina, Dominator, na, ist egal.
Ja.
Anyway, ja, das ist aber gut. Wir hatten ja, John McEnroe hatte auch immer so ein irres Jahr gehabt, wo er, glaube ich, nur 3 Matches verloren hat. Das muss das Jahr 1984 gewesen sein. Djokovic, auch unglaubliche Jahre. Aber diese riesigen Rivalitäten bei den Frauen, aber vielleicht haben wir es auch übersehen, weil das halt dann auch, ja, in den letzten 20 Jahren hat man ja eigentlich immer nur geschaut, wann spielt Federer gegen Nadal, wann spielt Nadal gegen Djokovic. Murray war auch noch mit dabei, der ja doch, auch wenn jetzt Stan Wawrinka auch 3 Grand-Slam-Turniere gewonnen hat, aber Andy Murray hat er bei den Tausenden viel besser abgeschnitten. Haben wir da irgendeine Frauenrivalität übersehen? Irgendwas mit Kim Clijsters und Justine Henin? Haben wir da was übersehen oder hat es wirklich keine
Riesen? Ja, ja und nein, aber mir geht es ja genau gleich wie dir. Ich habe krampfhaft nachgedacht und ich wollte mir dann keine Grand-Slam-Turnier-Siegerlisten anschauen und so, weil das einfach nicht mehr so war. Es war ja gar keine Rivalität. Du hast ja völlig recht, und es war ja eine Solo-Dominanz von der Serena Williams in Wahrheit, ja. Aber allein das ist auch sehr beeindruckend gewesen. Und mir hat niemand, ich weiß nicht warum, also das ist auch bei den Herren ähnlich, nur das kannst du nicht vergessen, weil ich glaube, das ist fast eine Jahrhundertkonstellation gewesen mit diesen magischen 3. Ja, für mich ist der Murray halt immer, naja, nehmen wir halt dazu, hier und da einmal, oder auch ein Wawrinka vielleicht noch als 4,5. aber das sind halt diese 3 gewesen, die also bis vor 2-3 Jahren oder 4 noch alles dominiert haben fast. Nicht? Und sowas war bei den Damen nicht. Ich glaube nicht, dass wir da was übersehen haben, weder vom Charisma her noch von einer Nachhaltigkeit und schon gar keine Rivalität auf Augenhöhe für mich, weil ja auch da ist ja, du kannst ja würfeln. Also einmal glaubst, okay, Świątek hat sich erfangen, dann fällt die wieder um. Sabalenka wissen wir eh, wie oft sich die selber schlägt und andere, die spielen zwar alle, aber das ist nicht so, dass du sagst, so, jetzt die letzten 3 oder wie bei den Herren aktuell, wo man sagt jetzt, ich weiß nicht, aber Hausnummer, die letzten 2 Jahre haben eigentlich alle Grand Slam Turniere Alcaraz oder Sinner gewonnen. Und das war so bei den Damen halt nicht, für mich.
Ja, das,
ich glaube nicht, dass wir viel übersehen haben.
Ja, und also ganz aktuell finde ich halt bei Alcaraz gegen Sinner sind das halt im Regelfall auch Matches, die du dir anschauen kannst, die einfach großartig sind. Und da hat es ja genug Matches auch gegeben zwischen, gerade finde ich, zwischen Djokovic und Nadal, gerade auch in Paris, die dann in 90% der Fällen, zumindest bis zu den 2020er Jahren, der Nadal gewonnen hat, die aber arschknapp waren und wo Ballwechsel dabei waren, wo du denkst, okay, das ist nicht normal, was wir da sehen. Und genau dieses Gefühl hatte ich halt jetzt auch in diesem Jahr bei den US Open, wo ich das Finale gesehen habe und der allererste Ballwechsel war bei aller Liebe für alle anderen 126 Spieler, die da im Tableau waren, aber der allererste Ballwechsel zwischen Sinner und Alcaraz war schon von einer höheren Qualität als alles andere, was man bis dahin gesehen hat. Und dann war das sicherlich nicht das beste Match zwischen den beiden. Alcaraz gewinnt in 4 Sätzen. Aber das ist halt doch, wenn die beiden voll konzentriert sind, und Sinner ist eigentlich immer konzentriert, das ist eher Alcaraz, der so ein bisschen manchmal sich hängen lässt, aber wenn er konzentriert ist und bei der Rückhand richtig steht und die Rückhand trifft, dann ist es so gigantisch gut, dass ich mich da schon drauf freue und dass ich hoffe, dass jetzt dieser Trainerwechsel bei Kalitos, dass das eben keine nachteiligen Effekte hat. Das wäre nämlich ein Jammer, weil ich wünsche ihm sehr und ich bin mir sicher, der Sinner wird den Karriere-Grand-Slam auch erreichen, vielleicht eh schon nächstes Jahr, aber ich wünsche dem Alcaraz sehr, dass er in Australien gewinnt, weil letztes Jahr diese Partie oder dieses Jahr die Partie gegen Djokovic, die wird er kein zweites Mal verlieren. Das darf nicht passieren.
Du hast für mich jetzt in deiner Expertise hast du was sehr Interessantes gebracht, wo ich mich draufsetzen Bitte. Möchte. Das war nur in so einem Nebensatz, aber die Qualität dieser Matches und das ist eben der Vergleich zu diesen großen 3, was auch der Djokovic immer wieder gesagt hat und auch die anderen 2, wir verbessern uns, wir müssen uns gegenseitig steigern. Das hast du auch gesehen am Platz. Ja. Wenn ich jetzt auf die Damen hinhau, kommt mir vor, da ist, wenn ich jetzt spielt Nummer 1 gegen Nummer 2, das sind immer so verkrampft, also da wird das Niveau nicht besser. Und du hast ja völlig richtig gesagt, schon der erste Ballwechsel bei Sinner Alcaraz oder was auch immer, ist quasi eine Sensation und das geht dann aber so weiter über 3-4 Stunden. Und sowas habe ich halt bei den Damen nicht gesehen. Wie wollen wir jetzt Jens? Eigentlich müssen wir Becker. Da wollte ich Wieland und Edberg nicht unerwähnt lassen. Und natürlich Sampresse und solche auch. Und Agassiz, die den Boris immer gequält haben. Oder machen wir anders weiter, ich weiß es nicht.
Naja, okay. Wer war der größte Rivale von Becker? Da muss man Ivan Lendl, glaube ich, noch mit reinnehmen, weil die viele große Spiele gegeneinander bestritten haben. Aber es ist halt schwierig, ja, weil Agassi ein bisschen jünger ist und Agassi eigentlich schon die Nummer von Becker gehabt hat, einfach weil dieses Spiel hat halt ihm perfekt gepasst mit dieser Hand-Eye-Coordination und mit dieser Beweglichkeit vom Agassi. Und das, also ich bin ja kompletter Agassi-Afficionado. Ich finde eine wunderbare Reihe, die ich da geschaffen habe. Ja. Ich habe Björn Borg als meinen ersten Hero gehabt, dann habe ich ein bisschen herumgesucht, Mats Wilander, ja, meinetwegen. Dann bin ich auf den Agassi-Zug aufgesprungen, dann ist Federer gekommen und jetzt bin ich bei Alcaraz. Also ich bin sehr gut bedient in den letzten 40, 50 Jahren gewesen. Aber das ist halt wirklich die Frage, wer ist der Große? Und Becker hat ja auch gegen Sampras unglaubliche Spiele geliefert. Dieses eine in Hannover da bei den ATP-Finals, die damals noch anders hießen, beim Masters eben, wo Sampras, glaube ich, 6-4 im fünften Satz gewonnen hat. Das war natürlich ein Tennis, das man nicht anschauen konnte, weil nach dem Aufschlag nichts mehr passiert ist jeweils, aber von der Konzentration her war das gigantisch gut. Also ich wüsste jetzt gar nicht, wer der größte Rivale von Boris Becker war. Weißt du es?
Naja, eben auch nicht, aber ich würde dem Boris nicht Unrecht tun. Und es war immer ein angespanntes Verhältnis zwischen mir und ihm. Und du warst dabei vor 2 Jahren. Also da sogar in der Wiener Stadthalle ist ihm das dann auch wieder eingefallen. Also, aber ich möchte versuchen, objektiv zu bleiben. Nur muss man eines sagen. Für mich ist er ja ein großer Unvollendeter noch immer. Ich will nicht sagen, er hätte viel mehr gewinnen müssen, aber er hätte auf jeden Fall gewinnen müssen, ein namhaftes Sandplatz-Turnier. Da hat er auch die Gelegenheit gehabt, erinnern wir uns, Monte Carlo 95, war Matchbälle, musste dann mehrmals zu Hause, glaube ich, in Deutschland gegen Aguilera oder was, dann geschafft, es zu verlieren, Mancini, Monte Carlo. Da waren ein paar Match dabei, wo egal, aber das ist vielleicht ein Makel. Ansonsten, ich habe auch keinen ganz großen Rivalen. Mir ist der Lendl eingefallen als einer der Ersten, da hast du natürlich recht, wo der Boris eindeutig besser war. Und dann ist es halt für mich, war ein Hartplatzspieler mehr als ein Sandplatzspieler. Jetzt könnte man sagen, Edberg auch. Wieland hat dafür umgekehrt. Sampras, Agassi auf Sand auch nicht, außer einmal zufällig, sage ich jetzt einmal, der Agassi gegen den Medvedev halt in Paris erfolgreich gewesen, aber der große Sandplatz-Kaiser war das auch nicht. Aber das sind natürlich alles auch super Rivalitäten gewesen. Aber der große Rivale fällt mir nicht ein. Ich möchte den Michael Stich nicht Unrecht tun. Jetzt kann man sagen, na gut, ja, aber du, wenn der nicht in der Becker-Ära ist, dann ist er der große Mann überhaupt aus Deutschland. Und hat ja in Wimbledon den Boris da entzaubert einmal. Also man weiß, dass sich die auch nicht wirklich grün waren und immer noch nicht sind. Es steht ja auch noch aus, der gemeinsame Doppel-Olympiasieg, der nie gefeiert wurde, das einmal zu begießen. Ich glaube, das werden die beiden und vor allem auch wir nicht mehr erleben, leider. Sampras Agassi, 2014, Jens, für Sampras. Da habe ich mir immer gedacht, da habe ich lang das Gefühl gehabt, auf Hartplatz, der Agassi hat doch seine Chancen, aber ich weiß nicht, war das im Kopf oder was war da? Du als Agassi-Fan musst ja da gelitten haben. Du.
Ja, ich mochte auch den Sampras, deswegen war ich hin und her gerissen. Aber wenn man das Buch vom Agassi liest und wenn man dem Glauben schenkt, was da drin steht, zum Großteil, dann hat es halt mehrere Matches gegeben. Ja, abschenken ist ein böses Wort, aber wo er vielleicht nicht bis zum Ende durchgespielt hat. Lass es mich mal so formulieren. Ja. Und gerade dann der Sampras hat halt, ich meine, das wissen die jüngeren Hörer gar nicht mehr, aber wir haben, glaube ich, nur alte Trotteln, so wie wir zwei welche sind, als Zuhörer.
Ich bin ein Uralter.
Das stimmt, ja. Naja, aber da können sich nur die älteren Leute daran erinnern. die Art und Weise, wie Pete Sampras serviert hat, wenn es wirklich eng geworden ist, das war krank teilweise in seiner besten Zeit, weil der immer, gut, damals kein Hawkeye und schon gar kein elektronisches Hawkeye, vielleicht waren ein, zwei Bälle auch aus, die eigentlich gut gegeben wurden, aber Pete Sampras war einfach ein Klatschspieler und Agassi hat, ich habe da jetzt nicht so sehr gelitten, weil ich irgendwie auch den Sampras mochte. Und wenn man jetzt mal überlegt, zu dieser Zeit hat es ja noch mindestens zwei weitere Amis gegeben. Nämlich Jim Courier, der 4 Grand Slam Turniere gewonnen hat, und Michael Chang. Mhm. Und das hat Andrew Agassi bei Andy Roddick erzählt. Die waren einmal, glaube ich, zu viert, John McEnroe war Davis Cup Kapitän. Und als 4 Spieler hat er gesagt gehabt, also ich glaube, es waren die 4, die er genannt hat. Ob es wirklich so stattgefunden hat, bin mir nicht sicher, aber waren Sampras, Agassi, Chang und Courier. Und alle 4 haben eigentlich für sich den Anspruch gehabt, dass sie Nummer 1 der Welt werden. Und da hat der Agassi dann nur gemeint, die Stimmung war nicht so besonders gut, weil McEnroe natürlich auch kein Typ war. Ist er jetzt auch nicht, aber damals war er es erst recht nicht, der da irgendwie darauf aus war, Harmonie zu schaffen. Also ganz spannende Geschichten damals.
Ich möchte noch österreichisch nostalgisch werden dürfen, kurz. Und da geht was, womit niemand rechnet. Für mich eine große Rivalität, einst natürlich Kari Feigl, ist völlig klar, muss man jetzt vielleicht nicht so lang breittreten, aber auch Mustaskov, und da habe ich miterlebt, ein ganz frühes Match, wo nicht nur der Stan Franker, der ja hauptverantwortlich war als Trainer für diesen wunderbaren Aufstieg von allen unseren Spielern damals, nämlich auch aufgrund der Einstellung, die er ihnen eingeimpft hat und so weiter, und auch des sich selber was Zutrauens, aber der hat ja den Horstl so mögen. Und es war so, dass natürlich der Horstkopf mit Kukal zuerst war und dann mit Günter Bresnik, weil der einen gebraucht hat, der Horstl, der mit ihm fährt. Und das war eben der Günter, weil der Kuki war anderweitig, der war der arrivierte Trainer, ist egal. Und muss der Leid gibt, das weiß man noch. Und da gab es einmal ein Finale österreichische Meisterschaften am Beginn meiner ORF-Laufbahn. Ich kann mich noch erinnern, ich war da mit dabei und wir haben, das war ja so lustig, das Match war noch im Gange und ich bin vorgefahren schneiden. Da gab es keine direkte Geschichte, sondern von Neusiedl nach Wien mit den Kassetten. Das war auf 3 Gewinnsätze und die haben wirklich 5 Sätze sich dort gegeißelt. Da muss er dann irgendwie gewonnen und da sind die Fetzen geflogen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Eigentlich hätten es beide ausschließen müssen und das war ja auch so lustig. Der Horstl ist gekommen, so auf Superstar, in der Lederjacke mit Falco-Brillen, weil damals war der Falco gerade ganz modern und der Mut und der Roni haben den ausgelacht und so. Also es war schon, da war Würze dabei und das hat mir halt sehr gut gefallen. Und wenn ich den Muster dann weiterleite, ist der Horstl nicht mehr unter uns. Aber er hat ja auch dieses erste große Duell in der Stadthalle gewonnen gegen einen Tom, wo es beide bedient waren. Der Muster war schlecht und der Horstl ist überknöchelt, habe ich eh erzählt, auch beim Paul Häuser auf Sky. Und die Leute haben geschrien, der Hartschatte gegen einen Speiberten, was soll das? Ich denke mir das ganze Jahr, was ist das für ein Finale hier in Wien? Und keiner hat würdigen können, was das bedeutet, bei einem Grand Prix-Turnier 2 heimische Finalisten zu haben. Ja, egal. Muster Peres Roldan auf Sand 10-3, Muster Bruguera 12-3 auf Sand. Ansonsten Augenhöhe, Rivale, wollte man keiner ein, obwohl der Nummer 1 der Welt war. Er hat ja mehrheitlich Watschen gekriegt von den eindeutig besseren Sampras Agassi, die auch damals gesagt haben, was ist denn das für eine Nummer 1? Nur weil er so viel spielt, aber das war ja korrekt.
Naja, so, also ich bin ja ein durch und durch Österreicher, auch wenn mir anderes unterstellt wurde. Und mir wurde in der Jugend immer eingeimpft, du musst dich für jemanden entscheiden. Gut, als Steirer habe ich mich natürlich für Thomas Muster entschieden. Und die Duelle gegen Horst Skoff waren immer schwierig, finde ich. Also für ein Muster, das Matchup, wenn der Horstl sich gespürt hat, fand ich, mit seiner geraden Vorhand vor allen Dingen. Da hat er dem Thomas Muster richtig wehtun können. Und da habe ich nicht oft gerne zugeschaut. Ganz ehrlich. Ich glaube, in Kitzbühel war das 92, wo das Turnier dann der Sampras gewonnen hat. Ich glaube, das war 92, dass die da gegeneinander gespielt haben, oder war es ein bisschen später. Aber die Rivalität, wie du sagst, das ist ungefähr von der Freundlichkeitsskala her, war das Connors McEnroe auf dem Höhepunkt irgendwann um 1981.
Genau so war es, ja genau, ja richtig. Und da wurde auch geschürt und es haben sich ja auch der Ronny und der Bresnik nicht riechen können von Jugend an. Also die waren ungefähr im gleichen Jahrgang und ich weiß nicht, was der Grund war, aber egal, also das wurde ja so auch geschürt da. Und irgendwie hat es dann geheißen, bis heute, das hat ja dann auch den Muster so gewundert, dass sich jetzt auf einmal alle so lieb haben, auch im Davis Cup Team und so. Ich will jetzt gar keinen anderen Ausdruck sagen, weil die haben sich halt sehr lieb und puzzelt ja alle ab den ganzen Tag. Und wie gibt's denn das? Weil das war ja früher nicht so und das war ja auch Kari Feigl schon so. Die haben ja auch nicht miteinander wollen und können und da hieß es lang, nicht ganz zu Unrecht, finde ich, es ist Österreich zu klein. Der Markt ist zu klein und da will halt jeder nur, der will der Einzige sein und der Platzhirsch sein. Ich finde auch zu Recht. Ja, heute haben sich alle lieb. Das und der Melzer und der Kubek haben sie auch nicht unbedingt wehgetan, allerdings auch nicht abgepuzzelt. Und jetzt, weiß ich nicht, jetzt haben wir ja auch nicht so wirklich große Superstars mehr, aber das ist irgendwie verloren gegangen. Ich will nicht sagen, dass es sein muss, aber es hat mich gewundert. Ist ja auch ein weltweiter Trend, wo ich finde, der Muster und auch der Stich, letztes Mal haben wir das besprochen, nicht ganz unrecht haben, dass alle so nett und kleinlich lieblich sind. Miteinander auch, jetzt um wieder die Kurve zu kriegen, aktuell, Alcaraz und Sinner.
Ja, es wäre schön, wenn Stefanos Tsitsipas ein bisschen besser geblieben wäre und daneben Medvedev. Die beiden mögen sich wirklich nicht und Medvedev-Zverev ist eine schöne Rivalität der Jetztzeit, wie ich finde. Da hat es ja vor 2 Jahren was, glaube ich, wo die innerhalb von 5 Turnieren 4-mal gegeneinander gespielt haben. Aber vielleicht im nächsten Jahr. So, das war's jetzt für heute. Rivalitäten, es ist ein Wahnsinn.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.